Sie hören Radio Ech, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Produktion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Hallo liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, im Studio sind mit euch wieder ganz live Dimitri und
Sebastian.
Genau. Und die heutige Sendung ist fast schon richtig aktuell, auch wenn wir es so nicht geplant hatten, aber da die Amerikaner jetzt ausgefallen sind als große Lieferanten für die Ukraine, genau, sind wir jetzt die westliche Zivilgesellschaft umso mehr gefragt, um die Ukraine und die Ukrainer zu unterstützen.
Und deswegen haben wir heute ein tolles Thema und das heißt
Sachen in die Ukraine schicken.
Yeah!
Genau, was für Sachen, das überlassen wir Ihnen, euch, uns allen. Das können wir alle irgendwie entscheiden.
Da Dimitri, hat jeder wahrscheinlich aber dann eine frage Idee. Ich doch gleich mal. Dimitri, schickst du Sachen in die Ukraine?
Tatsächlich regelmäßig, ja.
Und was?
Das ist witzig, habe ich festgestellt, so in manchen Gesprächen, dass es so in Deutschland nicht so richtig ein Verständnis dafür gibt oder genaue Vorstellung davon gibt, was man alles in die Ukraine schickt, so was die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in Deutschland oder halt Leute, die andere Ukrainer kennen, was die alles in die Ukraine schicken, weil das reicht wirklich von ganz banal sowas wie Süßigkeiten und Kaffee und wie war das nochmal?
Aber Süßigkeiten und Kaffee kann man doch in der Ukraine kaufen.
Aber das schmeckt so viel besser von hier. Egal, nein, das bilde ich mir gerade ein. Nee, das sind tatsächlich Platzfüller. Das sind tatsächlich die Füller in der Sendung. Und viel wichtiger sind natürlich sowas wie jetzt Kleidung, warme Kleidung, irgendwelche wärmende Fußeinlagen, diese Schuheinlagen halt eben. Und zwar, das ist tatsächlich auch sehr wichtig, vor allem für die Front.
Kann man denn Sachen an die Front schicken? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, die meisten Deutschen würden ja aber, glaube ich, denken, man kann ja gar nichts in die Ukraine schicken. Wenn man was in die Ukraine bringen will, dann muss man da zu so einem Hilfskonvoi gehen und dann packt man da, keine Ahnung, ein paar warme Decken zusammen und vielleicht noch ein paar alte Glühbirnen.
Genau.
Und hat man noch Verbandszeug aus der Bundeswehr gefunden, das macht man dann auch mit rein und das schickt man dann den Ukrainern, weil die haben ja nichts mit dem Hilfskonvoi.
Genau.
Und dann kommt der Hilfskonvoi ins Dorf und da sind dann so Kinder und denen werden dann die Sachen rausgeschmissen.
Genau, nee. Genau, und da sind ganz viele Klischees natürlich drin, die man einfach freiwillig oder unfreiwillig letztlich im Kopf hat. Das ist einfach die Realität des menschlichen Lebens, ne? Aber tatsächlich ist das wirklich sehr beeindruckend, wenn so ein großer Krieg einfach mitten in einem modernen Land stattfindet. Da sieht man plötzlich, wie das dann ganz anders aussieht. Also zum Beispiel die Post, beziehungsweise so ein privates Postunternehmen in der Ukraine, was irgendwie viel mehr gefragt ist als die offizielle Post. Die liefern bis so, ich will jetzt nicht sagen wenige Kilometer, aber wenige Dutzend Kilometer an die Front. Also das heißt so irgendwo so 10, 20 Kilometer im Hinterland funktionieren noch die Postfilialen und du kannst da irgendwie ganz normal Sendungen hinschicken und deine Freunde, die gerade an der Front sind, fahren dann halt eben, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind, fahren sich mal sich Kaffee holen und vielleicht irgendwas so für den Alltag kaufen, irgendwie Mineralwasser kaufen und gehen auch mal bei der Post vorbei und holen halt eben noch so die Nachtsichtgeräte, die du ihnen geschickt hast und solche Sachen.
Und was schreibt man da drauf? Schreibt man dann auch drauf an den, ich sag jetzt mal, Vitali, Frontabschnitt 547 Kilometer 8 oder?
Glücklicherweise funktioniert dieses private Postunternehmen, die Nova Posta, das ist neue Post, quasi sowas wie UPS oder sowas.
Also es ist nicht neue Post, halt, die man so kauft und dann hat man da ganz viele bunte Berichte über Stars drin.
Ach, das nicht vom
ich kenne das gar nicht.
Nein, ich gehe nicht so oft so diese Art von Friseuren, beziehungsweise ich lese nicht so viele
Sachen. Oder auch Arzt. Arzt hat das auch immer.
Okay, gut. Nee, tatsächlich, das ist ein Postunternehmen, beziehungsweise ein Paketlogistikunternehmen und die funktionieren so, dass man dort einfach angeben kann, in welche Filiale es geliefert werden soll und mit welcher Telefonnummer die betreffende Person kontaktiert werden soll. Und man gibt halt eben noch den richtigen Vor- und Nachnamen an, damit die Person sich auch ausweisen kann. Und dann geht die Person einfach mal zu der Postfiliale vorbei, wenn sie mal Zeit hat. Und das ist tatsächlich, also es geht wirklich mal für die Zivilisten. Das habe ich ebenfalls immer wieder Sachen geschickt. Jetzt meinetwegen irgendwelche, nicht Powerbanks, Powerstations, genau, Powerstations oder sonstige irgendwelche andere so Alltagsgegenstände, die halt im Alltag hilfreich sind und hier irgendwie vielleicht günstiger oder bessere Qualität sind. Mhm. Oder halt eben tatsächlich hauptsächlich an die Front eben für die Freunde eben meinetwegen so eine warme Kleidung, die ihnen dann im Schützengraben helfen kann, irgendwelche gute rugged Notebooks oder sonstiges, so Outdoor-Notebooks oder sonstiges, alles gefragt, Tablets und so weiter. Man sieht ja, die führen ja, die Soldaten an der Front nutzen ja sehr viel ziviles Gerät, also sowas wie die Drohnen oder sowas, so, diese ganzen Überwachungsdrohnen sind ja teilweise irgendwelche Mavic 3s, die man bei Saturn kaufen kann. Und das hat auch ein Bekannter von mir einmal irgendwann auf 22 irgendwann mal beim Gespräch einfach so fallen gelassen. So, ja gut, ich schicke nichts in die Ukraine. Oder ich spende kein Geld in die Ukraine, weil es halt, ich habe Kumpels an der Front, ich habe sie mal kurz angerufen, was braucht ihr? Die meinten dann Mavic 3, dann bin ich halt zu Saturn gegangen und hab ihnen eine Drohne gekauft und hingeschickt.
Okay.
Und das war schon 22. Ne? Also seitdem läuft das genauso weiter letztlich. Also du kannst da nicht genau trennen letztlich. Wo das Hinterland aufhört, wo die Zivilisten aufhören, wo das Militär anfängt, in der Frage, weil Militär ist natürlich irgendwann auch im Hinterland. Im Kriegsrecht ist das natürlich trotzdem sehr genau trennbar, das muss man dazu sagen.
Und jetzt nochmal so mit diesem Schicken, was kostet das?
Eigentlich,
wenn ich so ein Paket schicke?
Eigentlich nicht viel teurer als eine normale Auslandssendung. Also ist letztlich, keine Ahnung, bei mir war das so irgendwas so mit 10, 15 Euro zusätzlich. Das geht eigentlich.
Und kommt es auch zuverlässig an?
Ja, doch. Das ist wirklich erstaunlich, wie gut das ankommt. Also die Infrastruktur in der Ukraine funktioniert erschreckend gut. Also es gibt da so Witze, die wir uns mal, ich und eine Freundin von mir, sich immer wieder erzählen. Wo ich halt meine, ja, die Deutsche Bahn ist nicht so zuverlässig wie die ukrainische, und das stimmt auch, aber es hat auch einige Gründe. Zum Beispiel die ukrainische Bahn hat einfach nicht so viele Züge. die fahren nicht jede Stunde, sondern einmal am Tag teilweise.
Ja.
Und genau, aber andererseits, die meinte dann so, ein Freund von ihr wiederum, eine Klassenkameradin von mir hat mir die Geschichte erzählt, ein Freund von ihr ist an der Front und beschwert sich, dass er so irgendwie ein paar Kilometer im Hinterland keinen guten Cappuccino mit einem Herzchen drauf findet. Also Leute haben teilweise Anspruch, klar, natürlich ist wirklich Humor dabei, ne? Ja. Also man versucht auch mit Humor sich über Wasser zu halten, aber man merkt schon, du kriegst auch einen Cappuccino wirklich einige Kilometer im Hinterland in der Ukraine. Das ist schon beeindruckend.
Okay. Ja, das heißt, du hast also Sachen einfach mit der normalen Post geschickt, oder man geht dann auf die Webseite von Nova Post und lässt sich da das Versandlabel runter?
Da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, genau. Die haben mittlerweile
eine deutsche
Abkommen
Webseite
mit der DPD geschlossen, dass man Pakete auch über DPD verschicken kann, quasi, die dann über Nova Post dann weiter in die Ukraine ausgeliefert werden. Aber wie gesagt, also solche Sachen funktionieren ja, wenn man jemanden vor Ort kennt, ne?
Ja.
Dem man das auch wirklich genau zuschicken kann, zielgerichtet. Wenn man niemanden kennt, sind es wirklich die Hilfskonvois.
Okay, und genau, da kann ich erzählen, wir haben,
genau.
Es gibt ja in Freiburg das Einlädele. Das Einlädele schickt, glaube ich, jede Woche oder jede zweite Woche einen LKW in die Ukraine, und das ist so, der kommt aus einer ukrainischen Möbelfabrik, die Möbel exportiert nach Deutschland, und dann ist der LKW leer, wenn er zurückfährt, und zurück nimmt er dann immer Hilfsgüter mit in die Ukraine.
Das ist praktisch.
Ja, und dann ist es aber so manchmal, also das ist so, der LKW geht halt dann manchmal nach Lviv, manchmal nach Ivano-Frankivsk, manchmal in eine andere Stadt, und wir haben das halt so gemacht, wir haben noch Solarpanels gehabt, eine ganze Palette voll aus einer Spende von einer Betriebsauflösung, und die haben wir jetzt einfach nach Lviv geschickt. Offensichtlich sind sie da auch schon angekommen, und dort sollen sie verwendet werden bei der Augenklinik von Lviv. Die Augenklinik von Lviv ist Teil, glaube ich, einer größeren kommunalen Klinik mit vielen Sachen, wo auch Kriegsversehrte versorgt werden. Ja. Und die haben natürlich wie alle in der Ukraine das Problem, dass der Strom immer mal wieder ausfällt, weil man die Transformatoren ja kaputt macht durch Russland. Und ja auch nicht genug Erzeugungskapazität haben. Und jetzt wollen sie einfach gucken, dass sie eine Solaranlage bauen mit Batterien, sodass auch die Klinik einfach weiterlaufen kann. Und das haben wir ihnen schon mal die Solarpanels geschickt. Wir verhandeln gerade noch, wie wir das mit den Wechselrichtern machen. Und ja, sind da sehr froh drüber. Aber es ist so, das Projekt hat bisher keine öffentliche Unterstützung, muss ich sagen.
Die Stadt wird noch gearbeitet?
Ja, oder sagen wir es mal so, wir haben der Stadt Freiburg geschrieben, ob das nicht auch was wäre für unsere Partnerschaft, Partnerstadt. Die gesagt, sie haben leider keine Kapazität. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie finanzieren wir noch die Wechselrichter und dann auch den Unterbau. Mhm. Ich denke, die ukrainische Klinik hat zugesagt, dass sie auf jeden Fall auch was dazu bezahlt. Aber es ist halt so, die Klinik kann nicht einfach sagen, sie nimmt jetzt das Geld und baut eine Solaranlage, weil dann hat sie das Geld nicht mehr für Patientenversorgung oder für das Einkaufen von Medikamenten oder so, sondern die hat ja auch ein begrenztes Budget.
Also es ist halt wirklich beeindruckend, ne? Das ist jetzt im Unterschied zu mir, wo ich teilweise, man kann sagen, Dual-Use, Fußeinlagen, Dual-Use-Güter verschicke. Ist das tatsächlich komplett für Zivilisten, beziehungsweise wirklich humanitäre Lieferung, also wirklich im engeren Sinne überhaupt.
Genau.
Das ist das Humanitärste, was man machen kann und vor allem auch wirklich richtig schön grün, letztlich so richtig nachhaltig, ne? Das ist so richtig Sonnenkollektoren.
Genau, aber das ist tatsächlich auch was. Es gibt in der Ukraine durchaus Solarkollektoren und Menschen, die sagen, das ist die Zukunft, so wollen wir unseren Strom in Zukunft erzeugen. Da sind wir ja noch in einem anderen Projekt, wo wir gerade versuchen, die so ein bisschen aufzuschreiben. Wie geht das eigentlich, damit es mehr Menschen machen können? Und da schauen wir jetzt mal. Aber wir ich war, apropos humanitäre Hilfsgüter, diese Woche auch noch, habe ich auch noch befragt, einen Hilfskonvoi oder Menschen, die einen Hilfskonvoi organisiert haben. Und ich denke, das Beste ist, wir spielen einfach dieses Interview ab, denn das erklärt eigentlich weitgehend alles, was da passiert ist. So, ich bin jetzt verbunden mit den Leuten von der Ukraine-Hilfe Bereschenka und Mukashevo. Das ist zum einen der Didi Klausmann.
Hallo, schönen guten Abend.
Der Thomas Näher.
Hallo, Näher.
Näher und Alexander Gavrilenko.
Hallo, guten Abend zusammen.
So, die drei fahren demnächst über Ostern mit einem Hilfskonvoi in die Ukraine und zwar ganz in den Westen und zwar so weit westlich, dass sie noch westlich der Karpaten sind. Thomas, wo fahrt ihr denn genau hin?
Wir fahren nach Mukachevo und nach Bereschenka, zwei kleine Nester, also 30, 40 Kilometer von der Grenze, von der ungarisch-ukrainischen Grenze entfernt. Dort fahren wir hin. Das eine ist ein Waisenhaus, das von der UNHCR unter anderem auch organisiert wird. Und das andere ist ein Flüchtlingsheim, das auch von privat von der Katharina geleitet wird.
Von der Katharina geleitet
wird. Die Katharina, genau.
Genau. Dietmar, wie seid ihr denn dazu gekommen, dass ihr jetzt einfach so in die Ukraine fahrt mit einem Hilfskonvoi?
Also dazu gekommen, die ursprüngliche Form vor uns war die Ukraine-Hilfe Vogtsburg und da die treibende Kraft, der Alexander Kiefer, ist Reiseunternehmer und der hatte schon vor dem Krieg Kontakte zur Ukraine gehabt und als der Krieg ausbrach, hat er sich wahnsinnig engagiert und so bin ich als Fahrer zu ihm gekommen und irgendwann konnte er beruflich nicht mehr weitermachen und ich habe dann diese Ukraine-Hilfe übernommen. Neu aufgestellt, sodass wir jetzt in dieser Gruppe seit 7 Monaten aktiv sind.
Okay. Und Alexander Gavrilenko, am Nachnamen hört man es schon, kommt auch aus der Ukraine. Alexander, vielleicht die Frage an dich, wie ist denn die Situation im Moment?
Also eine leichte und auch gleichzeitig eine schwierige Frage, weil einerseits, man kann es in einem Wort sagen, dramatisch. Weil es Krieg herrscht, weil jeden Tag Bomben, Raketen fliegen. Davon bekommen wir oft mit, dann am Tag danach, ne, im Tagesschau oder sonst wo. Ich kriege eher meistens das durch Telegram-Kanäle oder andere, ne, wo die Menschen eigentlich schon just in time die Nachrichten bekommen und dann müssen irgendwo sich verstecken. Und von daher dramatisch. Aber natürlich ganze Situation, ganze Veränderung jetzt gerade seit ein paar Wochen oder vielleicht so einigen Monaten, scheint auch wieder eher mehr eskaliert zu sein, weil gefühlt Russland versucht, bessere Situationen für sich gefühlt zu schaffen, noch mehr Angriffe, noch mehr Intentionen ne, zu schaffen, versuchen halt, ja, Ukraine in diese schwierige Situation, wo Thema Hilfe, Thema Unterstützung, Thema Rüstung und Aufklärung und so weiter eher kritisch wird, glaube ich, diese, sagen wir einfach, das zu auszunutzen. Jo, das ist also aber viel mehr in Politik, glaube ich, wollen wir jetzt gleich nicht einsteigen. Also schwierig. Also Menschen wissen nicht, was halt morgen wird. Sie versuchen weiter tapfer zu sein, weiter irgendwo Optimismus zu schöpfen. Und was für uns, glaube ich, hier wichtig ist, also wir sind 7 Personen, die zusammen als eine Mannschaft agieren, Berezinka, Mukatschewo, und 3 davon sind Ukrainer, 2 davon sind Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als positiv zu bleiben und das zu tun, was wir tun können, gerade was wir selber beeinflussen können, Menschen zu helfen. Das ist das Wichtigste.
Okay, Didi, du hast gesagt, ihr fahrt in die Ukraine. Was bringt ihr denn da mit? Oder was nehmt ihr mit?
Also zunächst sprechen wir uns mit den Empfängern ab und fragen vorher ab, was sie brauchen. Und danach orientieren wir uns und das machen wir dann auch in Form von Flyern bekannt. Wenn wir vor Märkten stehen, dann sprechen wir die Leute an und sagen, hier haben wir einen Katalog, das sind jetzt Lebensmittel, Hygieneartikel und die sollen die einkaufen für uns und wir packen die dann ein, reden mit den Leuten und ja, und so kommen unsere Hilfsgüter zusammen. Diesmal werden wir auch unterstützt von 9 Schulen und 2 Betrieben und 3 Märkte, die wir am Start haben. Ich hoffe, dass wir auf 6 Tonnen Hilfsgüter zusammenkommen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Packt ihr die dann alle in einen großen LKW und setzt euch dann vorne wie auf so diese Hühnerbank zu dritt hin und fahrt dann am Stück von Freiburg bis in die Westukraine durch? Oder wie läuft sowas ab?
Ja, also wir fahren mit 3,5 Tonner und Anhängern. Würden wir mit LKW fahren, hätten wir ganz andere Zollformalitäten und andere Wartezeiten. Ein 3,5 Tonner kann sich wie ein PKW hinten anstellen und hat schnellere Möglichkeiten, durch den Zoll zu kommen. Wir sind 5 Tage unterwegs, 2 Tage hin, ein Tag in der Ukraine und 2 Tage zurück.
Okay, das klingt ja ganz schön nach einem Trip. Wie viele Kilometer sind das?
Hin und zurück so 3.300.
Okay.
Und das muss ich auch mal sagen, wir sind dann im Westen, wo es ja, gut, das letzte Mal gab es einen Raketenbeschuss, der wurde abgewehrt, Gott sei Dank, aber ansonsten geht in Mukachevo keine Rakete runter, es ist sehr ruhig und sicher dort. Aber wenn man in die Bretagne fährt, nach Brest, sind es von Freiburg 1500 Kilometer. Also der Krieg ist näher als die Bretagne, was wir als Urlaubsland empfinden. Das sollte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen.
Weil die 3.300 Kilometer sind hin und zurück. Das heißt,
Genau.
ein Weg sind dann so 1.700
Ja.
Kilometer, die man ungefähr fährt. Okay.
Genau.
Ja. Thomas, du hast im Vorgespräch erzählt, wie du dazu gekommen bist. Willst du das noch erzählen? Weil das ja nicht unbedingt so die übliche Geschichte ist. Viele Leute, die wir hier interviewen, die sagen, naja, sie sind halt irgendwie mit der Ukraine verbunden, privat, beruflich, durch Freunde. Aber bei dir war es ein bisschen eine andere Geschichte, oder?
Bei mir war es ein bisschen eine andere Geschichte, genau. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass 2022, ich bin ein bisschen friedensbewegungssozialisiert oder ein bisschen eigentlich sehr. Und 2022 war ich noch beschäftigt, einen Ostermarsch mit vorzubereiten in Offenburg mit einer kleinen Gruppe. Da hat sich schon was angedeutet an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Und dann kam es zu dem Angriff. Aus meiner Sicht, ich war komplett fassungslos, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und für mich ist da so ein bisschen was durcheinander geraten, von meinen Positionen in Bezug auf Friedensbewegung. Und wie geht man jetzt mit einem offensichtlichen Angriffskrieg mitten in Europa um? Und ich habe dann für mich gemerkt, ich habe mich so in der Folge ein bisschen entfremdet von der Friedensbewegung. Da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Das ist vielleicht zu politisch, aber mir war es dann einfach wichtig, was kann ich da für die Ukraine tun, für ein angegriffenes Land? Und habe mich in Freiburg ein bisschen umgehört, bin dann im Vorfeld mal im Mai schon gefahren mit einer anderen Organisation an die Grenze, ungarisch-ukrainische Grenze, und habe dann aber nochmal in Freiburg schauen wollen, weil ich einfach noch konkreter was machen wollte. Und das war dann eben der Didi, den ich dann da, mit dem ich da in Kontakt gekommen bin, und seine Organisation. Und für mich wird es jetzt die zweite Tour mit dieser Organisation sein, genau.
Alexander, wenn du nochmal als jemand, der 2007 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist, vielleicht sagen kann, wie hat sich denn die Ukraine seit 2007 seither verändert?
Boah, haben wir 2, 3 Stunden hoffentlich Zeit dafür. ich glaube, Europa hat seit 2004, oder große Teile der Ukraine haben seit 2004 ziemlich klar für sich entschieden, Richtung Europa sich zu entwickeln. Auch meine Bewegung, ne, Richtung Deutschland, bin als Backpacker nach Deutschland irgendwann gekommen, ne, zum Studium und so weiter. War auch aus dem Grund, weil ich meine Zukunft eher hier gesehen habe als im Osten. Und seit 2004 ist es offensichtlich, ne, dass diese Entwicklung des Landes eher gewünscht und gefordert wird. Und Unterstützung durch Europa und USA, glaube ich, führten dazu, dass die Menschen auch dann irgendwie glaubten, ja, wir können uns als europäisches Land auch in Richtung EU, Richtung NATO entwickeln. 2014 kam dann sozusagen nächste, ne, wenn ihr euch hier vielleicht erinnert, erste Revolution, dann zweite Revolution, 10 Jahre später, 2014, auch Krim wurde dann ja annektiert, und seitdem eigentlich herrscht Krieg. Das heißt, wie hat sich dann das Land entwickelt? Einerseits positiv in Richtung Europa. Ich sage immer, gebe ein Beispiel: Als ich schon in Deutschland gearbeitet habe, war ich als Berater unterwegs und konnte aber immer wieder in der Ukraine Projekte führen, weil europäische Unternehmen haben mich beauftragt, in der Ukraine dann gemeinsame Projekte zu führen. Und es war richtig schön zu sehen, wie stark und schnell Ukraine in Richtung, also Wirtschaft, Business, International Business sich entwickelt hat oder sich entwickelt. So, aber das führte dann eben dazu, dass das natürlich so russischsprachige und ukrainischsprachigen, pro-russischen und pro-westlichen, pro-europäischen Kräfte in der Ukraine dann so sich immer mehr radikalisiert sind oder waren. Und durch Angriff bzw. Krieg seit 2014, was schon, ne, mittlerweile 11 Jahre herrscht, muss man einfach dazu sagen, dass nicht erst seit 3 Jahren, sondern seit 11 Jahren passiert, ist Land natürlich geschwächt, ist Land ständig in einem Krisenmodus, was natürlich Entwicklung, ne, und wirtschaftliche Lage nicht unbedingt besser macht, sondern eher schwierig macht und eher hindert.
Okay.
Und Thema Flüchtlinge, Sebastian sagt Bescheid, wenn wir darüber reden, aber das ist halt auch natürlich, was dazu kommt, dass das Land mittlerweile einfach Ressourcen, dass die Menschen einfach fehlen, weil die Leute entweder eine Flucht sind oder einfach kämpfen, wie jetzt zum Beispiel Teile meiner Familien, die jetzt heute aktuell irgendwo an der Front sind, wo ich eigentlich nicht weiß, wo die sind, ob sie hier noch leben und so weiter. Da kriegen wir einmal im Monat vielleicht so eine kurze Nachricht, so Art, ich bin noch da.
Okay.
So. Das ist so, das ist die Lage, so hat sich das entwickelt.
Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und fragen nochmal den Didi. Ihr fahrt in die Ukraine über Ostern. Bis wann kann man bei euch noch Sachen vorbeibringen und was braucht ihr denn noch?
Also am besten, ihr schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Das ist www.help-ukraine-direkt mit C geschrieben.de. Dort haben wir Flyer zum Runterladen. Da steht ganz genau drauf, was wir brauchen. Auf den Flyer sind auch unsere Termine, wo wir vor Märkten stehen. Und wir arbeiten mit unserem Logistikpartner Einlädele zusammen. Und die haben ja in Merzhausen ein Lager, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 15 bis 19 Uhr. Und dort können auch Sachen abgegeben werden. Und das kommt auf jeden Fall dann auch an.
Unter anderem haben wir natürlich Spendekonto, Und auf der Seite stehen natürlich viel mehr Informationen über das, also wie die 7 oder 6 Konvois gelaufen sind, unsere Reports, Informationen über uns. Also schaut einfach vorbei und macht euch selber ein Bild von was wir tun. Ja.
Genau.
Ja, vielen Dank und dann wünsche ich euch eine gute Reise und auch eine sichere Rückkehr aus der Ukraine.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian, auch für deine Zeit.
Ja. Mhm.
Ja, da haben wir es gehört.
Ja.
Ein Hilfskonvoi
genau.
Fährt demnächst.
Ja gut, man kann ja sagen, dadurch, dass das Einlädle im Grunde jede Woche einen LKW schickt, haben wir ja quasi einen wöchentlichen Hilfskonvoi von Freiburg in die Ukraine. Wobei natürlich dadurch, dass das auch so wöchentlich passiert, da relativ unspektakulär abgeht. Ja, man muss sagen, das sind quasi alles so fast schon bürokratisch organisiert. Die haben da ihr Netzwerk und so weiter. Das ist jetzt halt eine ganz andere Form der direkten Hilfe, denn da sind ja Leute, die fahren extra hin mit kleineren Autos und so weiter und dann hat es natürlich mal was viel Persönlicheres und Direkteres.
Ja, ja. Also man kann wirklich sagen, kontaktiert die Initiative. Falls ihr nicht wisst, wohin ihr etwas schicken wollt, kontaktiert das Einlädle, kommt einfach vorbei, fragt dann, was die so brauchen, was für Projekte die gerade haben.
Das Einlädle
da läuft was.
Genau, ne? Das Einlädle hat hinterm Hauptbahnhof ein schönes Café, wo man auch gebraucht Sachen kaufen kann und auch Sachen für die Ukraine abgeben. Genau, und dann gibt es noch eine Sache. Du hast auch noch gesagt, es gibt Leute, die noch Geld sammeln.
Genau, wenn man nicht unbedingt Sachspenden vornehmen will, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die Ukraine funktioniert noch. Das heißt, man kann auch einfach mal Geld hinschicken und die Leute dort vor Ort wissen, was zu tun ist. Wir haben hier vor einiger Zeit ein Interview mit Mira von Solidarity Collectives durchgeführt. Das ist eine linke Initiative von linken Aktivistinnen und Aktivisten.
So ein bisschen anarchistisch, oder?
Sie selbst ist aus der anarchistischen Ecke, aber da sind nicht nur Anarchisten, da sind verschiedenste Linke zusammengeschlossen.
Sie wirkt erstaunlich organisiert für eine Anarchistin, um diesen uralten
also, das nimmst du zurück. Ja, genau. Egal. Genau, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich sag mal wirklich, die Solidarity Collectives haben demnächst wieder eine Hilfslieferung oder Hilfsfahrt für Holocaust-Überlebende im Donbass. Es gibt noch welche tatsächlich und das sind wirklich ältere Leute.
Wieso gibt es noch Holocaust-Überlebende im Donbass? Da wird doch gekämpft eigentlich im zweiten Teil
genau,
des Donbass.
Also das ist
oder
noch,
ist man relativ
genau,
nah an der Front?
Genau, aber es ist ja das Problem, alte Leute, die können nicht so einfach weg und dann bleiben sie länger. Die wollen auch nicht so einfach weg. Genau, die bleiben dann halt eben extra lange und dann geht es irgendwann nicht mehr. Und dann bleiben sie halt dort, weil es nicht mehr rausgeht, sowas halt. Ist wirklich furchtbar. Es gibt verschiedenste Geschichten. Also ich kann nicht sagen, was mit diesen Menschen los ist.
Ja.
Aber man kann auf jeden Fall Geld für die Holocaust-Überlebenden im Donbass spenden und die Links dazu setzen wir in die Beschreibung von der Sendung, in die Shownotes, wie es so schön heißt. Und generell, ihr könnt immer den Solidarity Collectives einfach Geld überweisen, könnt auch dazu schreiben für Holocaust-Überlebende, Holocaust-Survivors. Ihre Webseite ist, ich glaube, ihr googelt einfach am besten Solidarity Collectives Ukraine.
Wir machen und das einfach den Link auch noch in die nicht Shownotes, wir sind ja kein Podcast, sondern eine Radiosendung, aber auf der Webseite von uns könnt ihr den Link angucken. Und damit wünsche ich uns allen alles Gute.
Es gibt viel zu tun, also machen wir uns dran. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.